SWR Kultur Gespräch.
Hallo bei SWR Kultur, ich bin Michael Steinbrecher. Noch bin ich hier hinter den Kulissen, aber gleich geht's los auf der Bühne im Schauspiel Stuttgart mit dem Gespräch mit den Fantastischen Vier, mit Smudo, Michi Beck, Andy Y und Thomas D.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Das klingt doch nach Heimspiel, oder?
Toll ist es hier. Wenn das meine Mutter noch erleben dürfte, hier im Staatstheater sitzen, ja. Mit Teppich und Herrn Steinbrecher und euch, vielen Dank, dass ihr da seid.
Junge Fallo, hey.
Ja, oder? Ihr seid ja schon auf vielen Bühnen gewesen. Was sagst du, ist Theater nochmal was Besonderes? Unser Ambiente hier, guck mal hier, Retro-Fernseher.
Ja, total, genau. Retro ist ja das, was man etwas gut findet, was die Leute früher normal fanden. Altehrwürdiges Theater, das Gebäude über 100 Jahre alt. Das hätte man uns mal sagen sollen vor 35 Jahren, dass wir hier landen am Ende.
Wenn du das so sagst, es gibt ja noch einen Grund, warum wir uns hier zusammenfinden. Ihr werdet nämlich so am Ende des Gesprächs noch was verraten über eure Zukunftsplanung. Und ich weiß da noch gar nicht viel drüber. Noch ein kleines Raunen geht hier durchs Publikum. Ich weiß da auch noch nicht so viel drüber, aber klar ist, dass wir es nur richtig verstehen, wenn wir wissen, wie ihr wurdet, was ihr seid. Und deshalb machen wir eine Reise heute, eine Reise. Irgendwo Stuttgart beginnend, bis heute. Andi, du wohnst noch in Stuttgart. Wie ist das eigentlich mit...
Jawohl!
Wie ist das mit euch anderen dreien, wenn ihr hierher kommt? Ist das so vor allen Dingen Erinnerung?
Oh, oder das habt ist ihr, so schön.
Oder habt ihr...
Also ohne Scheiß, das ist wirklich ja? so. Aber ich glaube, es ist auch gut, das so zu portionieren. Aber diese ganzen Backflashes, mit heute war ich mit meiner Tochter... der Poppy im Bräuninger und über den Marktplatz und dann so und dann sind die Schulstraße runter, ich zum Poppy, guck mal, da stand mal ein riesen Kaufhaus, das ist weg. Und ich so, ja, Papa ist weg. Hey, das ist weg. Und ich finde das total, also es ist wirklich, ich finde es wirklich sehr schön, immer nach Stuttgart zu kommen. Aber es ist natürlich schon so dieser romantisch verklärte Blick nach hinten. Aber der ist schön. Das macht Spaß.
Unbestätigten Berichten zufolge war Thomas gestern schon hier. Und es hat sich wohl ergeben, dass Thomas D.
Da sitzen zwei Kollegen.
nach sehr vielen Jahren so mal wieder richtig abgetanzt.
Ich habe so gedanced, wir waren in so einem Hip-Hop-Schuppen und dann ging es voll ab, wo man dann so noch miteinander tanzt. Weißt du? Also nicht so jeder für sich, sondern so. Ach, das war schön.
Zum Glück bin ich erst heute gekommen.
Das hat mal wieder richtig gut getan.
Ja.
Du hast ja auch mal der Liebe wegen in Köln gelebt, auch mal in Hamburg. Warum sagst du jetzt Ja zu Stuttgart?
Ja, mich hat es dann zurückverschlagen nach Stuttgart und dann erst wusste ich, dass es mir sehr gut gefällt hier und ich meine Schwabensäckel halt kenne.
wenn wir jetzt die Reise mal anfangen, dann müssen wir beginnen, eigentlich schon eine ganze Zeit, bevor ihr Fanta 4 wurdet. Und zwar vielleicht auch mit Irene und Ingrid. Was haben Irene und Ingrid mit euch zu tun?
Irene und Ingrid sind befreundet gewesen. Ingrid ist Andis Mama und Irene ist meine Mama. Und die haben sich miteinander unterhalten. Ich glaube, die waren beide irgendwo bei der SPD engagiert und haben sich gesagt, Mensch, sie haben auch einen Sohn, dürfte du sagen, ja, du hast auch einen Sohn, auch in dem Alter, ich glaube 14 oder so waren wir gewesen, als wir uns kennengelernt hatten. Ja. Und der Andi Programmierte hat Ingrid gesagt, wie es damals so üblich war, manchmal unter Teenies, ging langsam los, es war noch ein bisschen vor der 64er-Zeit. Und ich habe mich auch dafür interessiert.
Commodore VC 64.
Nicht die 68er vielleicht. Ja, 64 Commodore, muss man sagen, das ist sehr verwirrend.
C64.
Cool. Also ihr beide hattet eine Leidenschaft fürs Programmieren.
Jawohl, Andi hat mich geschult.
Wart ihr damit denn angesagt in der Klasse oder eher so Sonderlinge?
In der Klasse nicht so wirklich. Klar, das war schon Außenseitertum, Nerdtum. Aber im Zeitgeist schon.
Das?
Ja, hatte, da haben wir es.
Stark. Stark.
Das ist, ja, das war an den
wir
wenigen...
Wir können auch noch einen Sessel holen, dann kann er sich gleich daneben...
Nichts passiert, alles ja, gut. Ja. Ich war übrigens letztens, wenn ich mal kurz zwischenfunken darf,
ja,
auf dem 40-jährigen Klassentreffen meiner Realschulklasse und musste feststellen, dass ich damals natürlich auch nicht einer der Coolen war. Und ich glaube, es ging uns allen so. Wir waren nicht die Coolen. Weil wenn du cool bist, wenn du der Macher bist in der 9. Klasse Realschule, dann musst du nichts ändern. Hm. Ja? Die Ladies sind am Start, alle himmeln dich an. Du bist, waren die, die sitzen geblieben sind und damit auch körperlich natürlich mir und den anderen überlegen. Und da habe ich mich zurückgeändert und gedacht, ja, aber das, dass wir alle nicht die Coolen waren in der Schule, hat uns dazu bewegt zu sagen, den zeigen wir es.
Da wäre aber man sieht doch ziemlich cool aus, wenn ich den Hut da so sehe.
Ja. Ja, wir haben uns schon immer gut, wir haben uns schon immer sehr fotogen.
Naja, so ist das eben mit der
Szene. Immer in Szene zu ja, setzen gewusst.
Ja. Kreativität als Mechanismus oder ich sag mal Kreativität als Mechanismus, der, wenn man in Not ist, nur der hungrige Affe legt zwei Kisten aufeinander, weil er auf die Idee sich fragt, wie komme ich an die Banane da oben? Und nur die einsamen Männer versuchen irgendwie durch Witzigkeit und irgendeine Bühne in irgendeiner Form auf dem Geschlechtermarkt attraktiv zu sein.
Da ist, wir waren sehr hungrig.
Da ist was dran. Da ist was dran an der Thomasiner Theorie.
Ja.
Also dieses Bild stammt hier zum Beispiel ja aus ja, unserer frühen Jungsfreundschaft auf einem schön, kleinen Faltboot-Trip.
Also ihr seid auch so beste Freunde dann geworden, nachdem Ingrid und ja, Irene euch so...
Ja. Nachdem das, ja genau, das, ja, das Anbahnungsgespräch zwischen Ingrid und Irene hat dann zu einer tiefen Freundschaft geführt.
Schön. Es ist auch so ein bisschen eine Zwangsfreundschaft, die man damals eingeht. Nee, im Ernst, da kommen deine Eltern und sagen, hier, guck, dass der andere jetzt spielt miteinander. Und dann machst du das halt. Ich meine, ja, so ja, ich habe Freunde heute noch...
Pass auf, Thomas, guck mal hier, so haben wir uns kennengelernt. Ja.
Oh... Du Schwein, du hast gesagt, du würdest es niemandem zeigen.
Stark.
Das ist übrigens gleich neben dem Bild aus Krei, also das Krei-Bild.
Da aber man das muss Thomas, sagen, dass so sah
da Thomas ist Mama drauf auf
aber dem es Bild, war nie Thomas Stimme, es war immer Frank Farian, der Thomas.
Das wollen wir auch am Schluss erst erzählen.
Oh, ja, als wir Michi kennengelernt haben, übrigens sah das so aus.
Stark.
Stark.
Da war auf einmal Style da, seht ihr?
Aber gleich.
Total. Um noch mal kurz das Musikalische aufzugreifen. Andi, Musik war ja schon in deinem Leben, ne? Also du bist über Pink Floyd zu Synthesizern gekommen. Deine Eltern hatten die Platte Wish You Were Here, das war doch die mit dem weißen Cover und diesem ja, brennenden Typen da drauf.
Genau.
Über den Onkel bist du dann auch an Kraftwerk gekommen, du wolltest Schlagzeuger werden, hast du nie gemacht, aber die Rhythmen waren so sein Ding. Und dann hast du dir irgendwann ein MS-20 gekauft, nach 2 Jahren Sparen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, muss ich dazu sagen. Was hat dir bedeutet? Was war das? Wie wichtig war das Ding dann für dich?
Das ist der Korg MS-20, den ich mir mit 12 Jahren, da war ich 12, als ich den dann hatte, mit 10 habe ich angefangen zu sparen, mein Taschengeld und immer bei meiner Oma im Garten gearbeitet und so Sachen. Blättle ausfragen habe ich nur einmal gemacht, weil ich dann echt zu scheiße.
Und
naja, als ich den Korg MS-20 gekauft habe, da war ich dann sehr enttäuscht.
Ja?
Ja, weil der konnte erstmal nichts, weil ich nichts konnte.
So mit 12? Ich sag mit 12.
Scheiße! Muss doch irgendwie gehen.
Ja, ja, aber tatsächlich habe ich den bis heute. Also er steht in meinem Studio. Ich habe vorgestern da drauf gespielt.
Wow. Jawohl.
Ist und aber ein sehr schwieriges Instrument, muss man sagen.
Das hat wirklich, fast mehrere
wirklich sehr undankbares Instrument.
Ist undankbar, ja, kann man sagen.
Also, ihr wart befreundet, ob Zwangsfreundschaft oder nicht.
Ja, es hat angefangen in dieser, so, aber es wurde ja dann eine echte.
Irgendwann kamst du dann ja mit einer Kassette vorbei.
3,5 Minuten.
Wo kam die her?
Ach so, ja.
Jetzt, also Musik, Kassette.
Genau, stimmt, eine Kassette.
Musikkassette.
Kassette.
Ja, ist ja gut.
Professor Mikrofon, Professor Hastig.
Es war so, dass, also Andi, wir haben uns kennengelernt, wir haben programmiert, Andi hat mit seinem Synthesizer sozusagen den Audiobeitrag mit reingebracht und es ging los mit Hip-Hop-Musik im Allgemeinen. Jetzt haben wir hier in Stuttgart den Standortvorteil, dass wir amerikanische Besatzungszone sind, also doch, es gibt Plattenläden oder eben auch Diskotheken, die außerhalb der Kasernen sind, wo eben tatsächlich amerikanische Hip-Hop-Musik gespielt wird, die über Importläden hierher kommt. Das ist sozusagen der kulturelle Standortvorteil, der uns als Schwabin im Prinzip mit den Rückenwind gegeben hat und sicher auch einer der Gründe, warum wir die Ersten sind, die ein deutschsprachiges Hip-Hop-Album gemacht haben. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, woher ich das Tape hatte. Von einer Freundin oder sowas, dieses Tape von Kiss FM aus New York, wo da wurde live gescratcht und gerappt und es waren die heißesten Platten, die wir nie vorher gehört hatten. Wir haben das Band so hart reingezogen. Andi hatte schon die ersten Beats gebastelt mit so einem kleinen Rhythmusgerät, dem Dr. Rhythm, den du dir auch zusammengespart hattest. Und das waren die ersten, wir haben versucht, das nachzumachen. Wir wollten auch irgendwie Rap-Musik machen. Wir sind uns dann, haben uns mit 16, 17 auch dann in die GI-Diskotheken geschlichen und haben geguckt, wie die das machen. Wie
und ihr hattet dann ja auch einen 15, Namen, ne? Also, ja. Hatte ich noch nie vorher gehört, die zwielichtigen zwei.
Ach so, nein, The Terminal Team hießen wir vorher.
Ja. Ja, aber auch, ja,
auch die Zwielichtigen.
Erst hieß er die Zwielichtigen 2.
Starker Name, oder?
Ja, sorry, Quatsch. Wir hießen also, The Terminal Team. Und als wir auch mal deutsche Texte gemacht haben, dafür haben wir uns die Zwielichtigen 2 genannt.
Hieß ihr schon The Terminal Team, bevor wir dazu kamen?
Ja, natürlich. Wir klären das heute nochmal.
Wow. Ausnahmsweise nicht deine.
Wirklich? Die Zwielichtigen 2
war das halt erfahre ich heute. Ja,
ja. Vor allem auch geil,
dafür sind wir hier.
Soon available on CD.
Die Zwielichtigen 2 war quasi
der... Ambitionskraft hat es einfach nie gemangelt.
Absolut. Also, guck mal, ich habe hier...
Also über...
Um das zu illustrieren. Ja. Das ist jetzt ein bisschen... Ein abgefucktes Bild, aber es trifft es ganz gut. Da in der Ecke sitzen wir beide in einer Beastie Boys Hip-Hop-Pose an einem umgebauten Plattenspieler. Dann links daneben, da sieht man, dass die weiße Fläche, das ist die Bronxbox, die Andi selber gebaut hat, später eigentlich, das ist der technische Stand, der technische Vorteil sozusagen in unserer Karriere, weil Andi schon so früher als andere Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, die sich für Hip-Hop-Musik begeistert hatte, bereits einen US-artigen Sound machen konnte. Und da oben drüber ist ein Commodore-Bürocomputer, den Andi irgendwo geschossen hatte, mit dem er da programmiert. Und da links daneben steht der MS-20, wo so ein weißes Kabel rüberguckt. Das ist Andis Jugendzimmer und hier haben wir unsere ersten Beats gemacht, als The Terminal Team. Dann haben wir uns natürlich mit Hip-Hop-Musik beschäftigt und dann waren die Texte, haben wir festgestellt, sind das natürlich auch als nicht alle Goethe und haben wir versucht zu übersetzen. Ich sage 1 und 2 und 3 und 4, auf dem Klo gibt es nicht nur Wasser, ja, gibt es auch Papier und so. Und diese Sachen haben als die Zwielichtigen 2 war der Projektname für diese Sachen. So.
Ich hätte gern Wasser.
Jetzt haben wir das geklärt. Jetzt wart
neben
ihr,
dem Papier.
Jetzt wart ihr die Zwielichtigen 2 Terminal Team. Thomas,
Entschuldigung, ja.
Jetzt Ruhe, bitte. Ich hab dich nicht zur Ordnung gerufen.
Ja, ja.
Wie bist du dann dazugekommen? Du warst Friseur, also du wolltest ja eigentlich Masken bilden, aber was Kreatives, hast eine Friseurlehre gemacht, hattest auch mal Saxophon gespielt, war aber nicht so das Ding. Wie bist du dann
Tonleiter habe ich spielen dürfen, 2 Jahre lang. Schlechtesten Lehrer der Welt, dem ich heute dankbar bin. Weil stell dir mal vor, ich wäre Saxophonist geworden.
Da hättest du 1986 aufgehört.
Also, jetzt ist es so. Ich war auch Zocker, wir haben gern gezockt, Smudo auch, also wir haben Videospiele gespielt. Das war damals noch nicht so überall auf Konsolen möglich. Man ist also in diese Zockerhöhlen gegangen, also die Casinos, wo die Geldspielautomaten waren, aber auch so 1, 2 Flipper oder mal ein Videospiel. Da sind wir zusammen hingefahren. Smudo hatte das Auto von seiner Mutter, Stefan Höllriegel, ein gemeinsamer Freund, hatte den Führerschein schon. Er ist gefahren und ich durfte mit. Wir mussten ja illegal in diese Zockhöhlen rein, weil das war ja ab 18, aber wir waren noch keine 18. Egal. Und dann hat der Smudo immer gesagt, ey, ich hab mal was Neues, hört euch das an. Yeah. Und hat Musik vorgespielt von The Terminal Team. Und ich weiß noch genau, das ging, I wanna hit the DJ with the baseball bat. Hit it! Ich meine im Ernst. Warum? Ich habe bis heute, frage ich mich, warum, denn mittlerweile habe ich es mir selber erklärt, warum schlägst du den DJ mit dem Baseballschläger? Das ist eine sinnlose Gewalt, da war ich voll gegen, damals schon. Aber als Smudo gesagt hat, wir machen für Anna eine möchte gern Freundin von ihm, er wollte gern, dass sie seine Freundin wird.
Das ist zum Glück aber auch nichts geworden.
Gott sei Dank auch.
Und für das Thema warst du ja empfänglich.
Macht er einen Birthday-Rap. Und Stefan und ich müssen Beatbox machen. Und ich weiß nicht mehr, ob ich die gemacht habe. Aber einer von uns hat
Stefan hat die Ass gemacht.
Es war weder Beatbox noch irgendwas, aber es klang so ein bisschen rhythmisch und Smooth hat dazu gerappt.
Es hat das Herz von Anna auch nicht erreichen können.
Aber mein Herz, mich hast du erreicht, verstanden. Und ich habe es gehört und dachte, Alter, wenn man so Frauen aufreißt, dann meint es auch. Was ist los, Alter? Zack, das schaffe ich mir drauf.
So. Sie kriegen schon mit.
Bin ich dann Teil des Teams.
Da waren es drei. Ja. Da waren es drei. Dann gab es die Hip-Hop-Party Nummer 2 in Degerloch. Und es kommt schon das Zeichen. Wodurch ist Michi Beck denn bei dieser Hip-Hop-Party Nummer 2 aufgefallen?
Also, darf ich mal ganz kurz dazwischen fragen? Wollen wir eigentlich von damals bis heute alles, wenn wir so Weil, ich meine, klar.
Die Ursprünge,
ja, ihr wisst, wir treffen uns zur Afterhour.
Die Ursprünge sind wichtig. Ich krieg das schon
okay.
hin.
Okay.
Wir sind bei wichtigen Themen.
Okay, oder? Ja, ich habe diese Party veranstaltet mit anderen Freunden, also mit meinen richtigen Freunden.
Damals noch richtigen Freunden.
Nein, wir waren so eine andere Clique, eher so Stuttgart Süd, Heslach, Heiks, Degerloch, die Ecke. Und haben da im Jugendhaus. Ich weiß, ich kann mich aber an die Hip-Hop-Party Nummer 1 selbst auch nicht mehr erinnern.
Ach, das war ein Trick.
Woran das nein, ich glaube, die gab es. Die waren nur noch weniger erfolgreich als die Nummer 2. Und dieses Plakat haben die Jungs gesehen in Gerling, weil ein Mitschüler, dessen Bruder war in Gerling auf der Schule und hat da das Plakat aufgehängt. Dann hat das Smudo gesehen und konnte an dem Wochenende nicht. Und dann hat der Thomas
ich bin übrigens in diesem Aufenthaltsraum nur deshalb gewesen, weil ich mich von katholischer Religion abgemeldet habe und deshalb in einem Aufenthaltsraum sein musste, während alle anderen katholische Religion gemacht haben.
Okay. Details. Jedenfalls kamen die, ich habe aufgelegt und gerappt und wir hatten, das war eher so eine Crossover-Band, mit der ich damals, ich glaube, wir wollten auch spielen, vielleicht haben wir auch gespielt. Ich kann mich nur an den DJ-Part erinnern und an eine Rap-Einlage und man sagt, ich kann mich daran auch nicht erinnern,
ist eine Rap-Einlage,
aber man sagt, ich wäre auf dem Boden, auf der Bühne, auf sehr, sehr kleinen Bühne gelegen, auf dem Rücken und hätte gerappt. Und jemand hätte gleichzeitig mir Bier eingeflößt und ich hätte. Aber ich muss sagen, dass also es wundert mich, dass ich das. Es wundert mich nicht, dass ich das nicht mehr weiß. Aber ich glaube das nicht, weil niemand kann rappen, während er Bier. Also es geht einfach nicht.
Aber du warst Augenzeuge.
Entschuldigung, ich erinnere mich an wenig, aber ich weiß das wie heute. With my blue opal, I drive very far. Und da geht doch was rein. Der rappt ja immer noch. Schütt noch mehr rein.
Ich war ein Mann,
der rappen und saufen kann. Gleichzeitig, das ist unser Mann.
Das hat man anders.
Das war sofort klar. Und dann? Wer will es erzählen? Es ist eine für uns alte Geschichte, aber sie ist wundervoll.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfange, das haben sie schon oft erzählt. Andi und Thomas waren ja da, ich konnte nicht, ich war mit Papa auf der Hannover Messe, habe an meiner Hauptkarriere gearbeitet, die dann nichts geworden ist. Und die haben ja, ich angerufen, habe gefragt, wie war es denn? Weil wir wollten ja selber unbedingt spielen, wir drei wollten eine Show machen als Determined Team und haben nach einem Ort gesucht, wo wir spielen können. Und dann haben wir im Jugendhaus dem Degerloch angerufen, weil ich dieses Plakat gesehen habe. Dann haben die gesagt, ja, das hatten zwei Typen gemacht, die Nummer von dem einen. Und ich glaube, es war Chicken McDee's Nummer. Und habe ich die angerufen und da haben die gesagt, nee, im Jugendhaus, Entschuldigung, es war anders. Die hatten die Nummer nicht gehabt und haben gesagt, die machen aber wieder so eine Party. Und dann habe ich den beiden gesagt, an der Wochenende bin ich da, geht bitte die Party angucken. Und dann melden die sich einen Tag später, das war voll super, da war einer, der war ein DJ, wir brauchen noch einen DJ. Und der lag auf dem Rücken und mit Bier begossen, hat neben mir was mit einem Blue Opal erzählt.
Okay, aber wir sparen uns die Talentstudio-Geschichte. Die kann ich nicht mehr hören.
Ich weiß, aber sie ist...
Nein, die ist doch super, ich erzähle sie ganz schnell. Okay. Thomas hat ja im Friseur den Friseur ausgelernt und hat im Friseurstudio Hanselmann gearbeitet in Leonberg. Und es gibt aber einen Ableger von dem Friseurstudio, nämlich für die Ausgelernten, für die Gesellen, für die junge Leute. Und es ist das Talentstudio.
Eigentlich für die Lehrlinge im letzten Lehrjahr, aber immer nicht so.
Ist egal, Details.
So, und da Thomas mit seiner Frisur schon alles gemacht hatte, was möglich war.
So, und Thomas hatte diese Visitenkarten und da stand drauf Talentstudio und dann Michi liegt am Boden und da geht ihm die Karte. Ob das so war, weiß ich nicht, aber das stelle ich mir vor.
Er hat sich von oben so runter...
Und du hast ihm in den Mund gefangen.
Jedenfalls hat Michi sich angeschaut und gedacht, er ist entdeckt worden, weil drauf steht Talentstudio.
Der Talentsucher!
Ja. Ja, ihr denkt, das weiß schon jeder. Ihr habt die Reaktion
damit, ja, wir haben es ja sogar auf die Platte gemacht, auf die letzte Platte. Alles hat angefangen mit einer Fahrt in der Straßenbahn, mit VfL-Straßenbahnkarte, Stiftblocken ohne Masterplan, einfach ein Teenie aus dem Kaff mit einem Beanie auf dem Dach auf meiner Schiene, die schafft es nach L.A., Leinfelden-Echerding, wo Andi wohnt, zu fahren. Und da wohnten Andi und ich am fichtenfinierten Tisch aus Resopal und schoben Chips in den T99 4A. So ein Mist, sagte Oma, doch so kommst du gleich dran, doch sie freut sich im Grab. Wir loben nichts, weil nicht geschimpft ist schon genug, wie man sagt. So, und jetzt, ohne unsere Buddies hätten wir schon lang verloren. Dr. Rhythm, MS-20, Atari, Commodore, BCB, Thiele Rock, Helmut Kohl, Curtis Blow, Somebody Say Ho. Und sie liegt für dich neben vor.
So.
Ja, und Michi lag am Boden und hat Geschichten erzählt vom Blue Opel. Und er spittet am Mike wie ein Sittich so breit, man kippt ihm Bier ins Gesicht und er trinkt das dann halt. Und Thomas war sofort verknallt und sagt, hallo, ich bin auf Mission Y für SMODO. Wir rocken auf Kassetten für Sex und Toleranz. Wir wollen dich entdecken, ruf mich an, wenn du kannst. So. Den Gag schon platziert.
Also. Und ich habe angerufen. Ich habe angerufen. Und am Montag war nicht da, glaube ich.
Komisch,
die kleine Hand am Dienstag. Nein, Montag sind die nicht da. So. Was ist das für ein Eddie? Wie arbeiten denn die in der Musikindustrie? Und dann war er da und dann hat sich das alles als ein großer Hoax herausgestellt. Aber wir haben uns trotzdem getroffen und dann haben wir zusammen aufgenommen und jetzt sitzen wir hier.
Michis Wunsch nachzukommen, in der Historie etwas voranzuschreiten. Ihr seid jetzt also zu viert. Terminal Team. Ihr habt noch immer Englisch gerappt. Ihr beide seid im Urlaub gewesen.
Das ist das erste Tourplakat.
In den
du hattest ein Katzenposter, Andi. Das habe ich gerade
Wow, starkes Plakat. Ihr beide seid dann in die USA gereist. Wie ist dann das entstanden, warum wir hier wahrscheinlich alle sitzen, nämlich die Entscheidung, wir machen das auf Deutsch?
Ja, das kann ich kurz erzählen. Wir zwei Weißbrote in Amerika sagen zu den Amerikanern, we make rap music too. Und die so, wow, okay, dann lass mal, dann komm mal. Und wir rappen auf Englisch, total peinlich für die natürlich, ne? Weil, ist ja klar, warum? Wir tun so, als wären wir irgendwie die großen schwarzen Jungs aus dem Ghetto. Und dann waren sie sehr, sehr starke Fremdschämerei. War das so, wann geht diese Welt zu Ende? Und
wir hatten auch mega Texte drauf, muss man auch sagen.
Wir hatten natürlich unsere besten Texte ausgepackt. Und dann haben wir gesagt, wir können auch, we got some German lyrics too. Und ich so, okay, dann lass das mal hören. Und dann haben wir auf Deutsch gerappt und dann sagt der Amerikaner, I didn't understand a word, but this is you. Now you're real. Die haben sofort kapiert, das Wesentlichste kapiert. In Hip-Hop musst du real sein, ja? Das ist ja auch schon wieder ganz komisch, dass ganz viele Deutsche gesagt haben, wir sind real. Also das ist ja auch schon wieder ein Fremdwort. Aber egal, du musst du selber sein. Und das wussten die Amis von Anfang an. Das haben wir aber dann dadurch erst kapiert und haben dann die Erleuchtung gehabt und zurückgekommen, haben die Jungs angerufen.
Wir hatten eigentlich schon gar keinen Bock mehr, weil wir in der Zwischenzeit, es war 89, Andi und ich voll mega auf Acid House abgefahren sind.
Jawohl.
Wir immer so ins Ost gegangen und Acid, ey, ist wie geil. Und Andi auch so, ja, geil, kann ich auch. Und dann kamen die zurück und wir so, ey, geil, scheiß auf Rap, ey, komm, wir haben Acid House und so. Und fanden die aber nicht so geil, hat sie nicht so angesprochen. Und dann haben wir uns in der Mitte getroffen, haben gesagt, okay, wir machen elektronische Beats und rappen aber auf Deutsch. Und dann wurden wir, da gesagt, okay, dann brauchen wir aber auch einen deutschsprachigen Namen, weil der Terminal Team passt irgendwie nicht, wenn wir jetzt auch auf Deutsch rappen. Also, oh, Terminal Team, lass uns doch auch was mit gleichen Anfangsbuchstaben, die fantastischen vier, wir sind ja vier fantastisch, okay, fertig. Es war ein Gedankenprozess von ungefähr zweieinhalb Minuten.
Ja, wahrscheinlich weniger.
Und dann waren sie die fantastischen vier.
Ja. Und der Rest ist Geschichte.
So. Der Rest ist Geschichte. Was mich aber noch interessiert, Thomas, ich habe gesagt, du hattest eine Friseur... Ach, er will schon wieder. Du hattest eine Friseurlehre gemacht, wusstest aber, das ist nicht so deine Zukunft. Du warst Groß- und Außenhandelskaufmann.
Hast Eisenhaller.
Hast was mit Mode im Kopf gehabt, wusstest auch nicht.
Ich wurde nicht angenommen.
Du hattest Abi gemacht, wusstest auch nicht. 3-1, glaube ich. Du wusstest auch nicht.
Du wusstest auch nicht. Steinbrecher weiß alles,
Alter. Du wusstest auch nicht ganz, wohin. Die Frage, oder?
Ich habe... tatsächlich studiert.
Ja. Was, Was ja nicht immer ein Widerspruch sein muss, zu dem nicht wohin wissen. Ja.
Also, manche reden, manche denken.
Ich will damit sagen, war dieses Ding jetzt als die Fantastischen Vier nach vorne zu gehen, die eine große Idee, die ihr da in der Situation für euer Leben hattet?
Ja, aber die Idee kam durch einen gewissen Herrn Andreas Bär-Lesker, dann wurde die eher...
Der übrigens auch da ist. Herzlich willkommen.
Wurde die eher geboostet, weil wir haben dann auf Deutsch gerappt und haben schon unseren, wie heißt es, USP gesehen, unseren Unique Selling Point und haben gesagt, hey, komm, lass uns da doch mal eine Platte machen. Ey, wir müssen irgendwie, lass uns 100 Stück pressen, wir müssen irgendwie 1000 Mark oder so zusammenbringen, dann irgendwo kriegen wir das schon hin. Gleichzeitig habe ich ja schon so ein bisschen Platten aufgelegt. Mein erster Job beim Sorba de Buddha, ich wollte unbedingt DJ. Und Sorba de Buddha, Bhagwan Disco, da waren meine ersten DJ-Jobs, das muss auch so 88 oder so gewesen sein. 88. Aber das war ganz gruselig, weil ich durfte keine eigenen Platten mitbringen. Und am Anfang haben die sich immer so, es war so richtig Bhagwan-mäßig noch. Man hat sich so einen Kreis und die waren alles in Gewindern. Und ich so, oh Gott, was machen die? Scary shit und so. Und war mir aber egal, ich wollte unbedingt auflegen. Und auch mit den anderen Platten habe ich zweimal gemacht. Dann hat das nicht so richtig gut funktioniert. Dann halt so Wildparkstübel und so. Jedenfalls habe ich Importplatten gesammelt und der Bär hat welche verkauft im Record Store in der Immhofer Straße. Und ich bin reingelaufen, habe dann gemerkt, okay, der hat auch viel Rap-Platten und so und habe ihm dann mal unser Tape mitgebracht. Und eben, dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann ihm von unserem Plan erzählt, dass wir 100 Platten pressen lassen wollen. Und er war dann, Schwachsinn, scheiß Idee. und dann hat er gesagt, das ziehen wir größer auf und dann, von da war unser Manager.
Habt ihr die erste Platte gemacht, habt 18.000 verkauft ersten Platte in anderthalb Jahren.
Also man muss sagen, dass der Bär ja als ehemaliger Discjockey, der dann später den Plattenladen gemacht hatte, uns ermöglicht hatte, unsere Shows, die wir immer zusammen machen wollten, wirklich auch zu ermöglichen bei seinen ehemaligen Arbeitgebern oder halt in der
Boa-Szene.
Das zum Beispiel, glaube ich.
Oder das ist im UFO Bernhausen.
Ja.
Oh genau. Ja, Batman Party. Ja.
Also vorher haben wir sowas gemacht. Da waren wir auf dem...
Ach du Scheiße. Ditzingen, Westminster.
Auf dem Talentwettbewerb. Ja.
Gesangswettbewerb, noch vor The Voice und so Zeug. Ach, da gab's das schon.
Das war
The Real
Voice. Ganz weit vorne.
Und da gab's dann halt so Sänger und so und dann kamen wir beide und haben gerappt.
Und dann waren wir im UFO Bernhausen und da sieht's halt so aus. Guck mal, man erkennt den Thomas, wie es auch wie so ein bisschen durch diese Belichtung und sowas, als wenn du keine Zähne hättest.
Eine Mischung aus gemachten Augenbrauen, keine Zähne. Also halt so ein typischer Crack-Junkie.
Aber check mal die Bling-Bling da oben
an der Decke. Aber keine platte Nase.
Ja? Nase noch dran.
Aber.
Was ich sagen wollte, der Bär hat uns auf jeden Fall von diesem ganzen Jugendhaus-Level in die Stuttgarter und Umgebung Club-Szene sozusagen rein. Und es war halt damals natürlich auch, Hip-Hop war halt einfach auch durch die Black GI-Discos eigentlich mehr noch eine Dance-Bewegung, eigentlich mehr eine Club-Bewegung als das, was dann daraus geworden ist. Und das war unsere Sozialisierung, die Mischung in Diskos gehen und halt trotzdem rappen und dann auf Deutsch. Und das hat eigentlich in den Clubs angefangen und über Bär.
Also da sitzt der Mann, der euch so richtig nach vorne auch geschoben habt. Dann kamen die 18.000 in anderthalb Jahren. Dann kam die zweite Platte. Ja,
92 und, dann, genau.
Genau. Und da war dann, ich glaube, es war der 7., wir wollen ja auch historisch korrekt sein, der 7. September 92.
Ah, geil, den Film habe ich
vergessen zu schneiden. Da kam die da raus, stieg ein auf Platz 98, ging dann aber so richtig durch die Decke. Und ihr wart plötzlich überall bei Ray Cokes, bei MTV, Musiklegende, kennen viele. Und es war aber auch eine andere Legende, die euch eingeladen hat, nämlich vom ZDF. Dieter Thomas Heck, Musik liegt in der Luft. Ich wäre gerne bei dem Gespräch dabei gewesen, als ihr besprochen habt, ob ihr das machen sollt oder nicht.
Aber du musst dir vor, der Dieter Thomas Heck,
ja,
wirklich eine Legende.
Ja.
Den ersten Moment, wenn du den triffst, und der ist immer genauso wie im Fernsehen. Also ich glaube, meine Tochter hat euch angebracht, die hat mir diese CD gezeigt, na, diese kleine. Und dann habe ich sie gehört und dann hat die gesagt, Papa, die musst du einladen. Und dann, und so sind wir zusammen. Und steht da, oh, der ist wie ein Film, der sendet immer. Ja. Der hat ein Foto gemacht. Mit einem, da war dann so ein Mann mit seiner Frau. Herr Heck, können wir ein Foto machen? Ja, aber natürlich, klar, kein Problem. Und dann macht der Mann drückt drauf und dann gibt es diesen roten Vorblitz. Und der Dieter, der sagt, wo ist die Kamera? Da! Herzlich willkommen im ZDF! Alter, der Typ, wow, Granate. Ja. Der war einer meiner Lieblingssätze, weil er zu mir sagt, Sie haben doch auch Tiere, Sie wohnen doch auf dem Hof, haben Sie nicht auch Tiere? Ja, wir haben einen Hund. Ich sage Ihnen eins, wer die Menschen kennt, der liebt die Tiere.
Wow, Alter. Aber ich sag dir, weil du gefragt hast, die Diskussion, die war auch natürlich, weil wir halt schon natürlich auch Popstar Live geil waren und wir waren an demselben Wochenende, glaube ich, auch in London bei MTV, eben bei Ray Cokes. Yeah. Und da habe ich gesagt, ja, aber ihr müsst dann auch am Freitags London, Ray Cokes und samstags nach Hof zu Musik liegt in der Luft. Das schafft ihr nur mit dem Privatjet. Okay, wir gehen. Voll
überzeugt. Ja. Und in diesem Privatjet gibt es eine Geschichte, die euer Manager erzählt hat, nämlich, dass ihr da drin gesessen habt, vom Ray Cokes, von MTV zu Musik ist in der Luft. Und er dachte, er müsste euch jetzt mal erzählen, wo ihr eigentlich finanziell steht. Oben, ja, in der Luft hat er euch dann eröffnet, passt auf, ihr kriegt da Geld, ihr kriegt da Geld.
Das waren schon immer Bärstricks.
Ja. Und es sind insgesamt, 3 Millionen Mark. Durch 4, ihr seid auf dem Weg zur ersten Million.
Und davon 1 Million durch 4 und die 2 Millionen, die brauche ich für Vergewaltigung.
Also er hat es so dargestellt, als ob ihr alles bekommen hättet. Aber ich meine, was macht das? Eben wart ihr noch irgendwie in der Szene da und dort
also
und
auf einmal seid ihr da. Ich kann mich nur an 4 Geldkoffer erinnern. Das war das erste Mal mit jeweils 50.000 Mark in Cash drin.
Geldkoffer? Ja, das ist eine andere Geschichte. Das ist übrigens Bär hier in dem Auto damals. Ja.
Ah, stark.
Nee, das mit dem Koffer ist was anderes.
Diese Millionengeschichte erinnert, kommt das von dir, die Info?
An den Jet erinnere ich mich nicht. Also ich weiß, dass wir im Jet saßen und dass wir am Abend vorher mit den Piloten gesprochen haben, ob die auch ein paar was Spannendes machen können. Und, aber sie sollen es dem Dicken nicht sagen. Und dann sind wir geflogen und daran erinnere ich mich sehr genau, weil wir saßen alle und dann dreht der Pilot sich um und sagt, bitte anschneiden.
Yes. Und wir klicken. Und der Bär sagt,
ihr Arschloch. Und der hat sich dann, der hat es direkt gemerkt, der Bär klickt, und dann ging es so runter.
Ich will damit noch Folgendes raus.
Aber das mit den 3 Millionen ist mir, wo sind die denn geblieben?
Ja.
Hat er uns natürlich nicht mehr gegeben. Das ist auf mein Konto.
Die Steuer. Ihr könnt euch nachher noch mal austauschen darüber. Ja, aber worauf ich hinaus will, ich meine, ihr seid dann dahin gegangen. Ich glaube, 10,5 Millionen Zuschauer, die Platte ging natürlich hoch, ja, die Single. War das im Prinzip die Vorentscheidung zu sagen, wir wollen jetzt nicht irgendwie eine Nische bedienen, sondern wir sind Unterhaltungskünstler, wir wollen hier das volle Haus?
Ja, also so ein bisschen? Wir wollten ja beides. Wir wollten ja schon trotzdem noch, das war ja echt eine zarte Pflanze, deutschsprachige Rapmusik. Und wir sind schon auch ab und zu mal auf so Jams gefahren, das waren aber trotzdem immer ein bisschen zu nett für die junge Szene. Ne? Es war schon so, damals musstest du diese Dreifaltigkeit des Hip-Hops eigentlich erfüllen, wenn du wirklich in der Szene stattfinden, also breaken, sprayen und rappen. Und da durftest du das nicht. Und da war noch die Diskussion, ist es wirklich okay auf Deutsch und so. Und wir haben uns dem aber trotzdem schon auf eine Art zugehörig gefühlt. Wir wollten zwar nicht bei allen Regeln mitspielen, aber wir wollten schon von denen auch gut gefunden werden. Wir hatten aber auch gleichzeitig die Chance, eben durch diese ganze Bravo, Dieter Thomas Heck, MTV-Geschichte, einfach voll Popstars zu werden.
Auf Stichwort.
Und dachten, dann haben wir uns schon mehr in Richtung Popstar gelehnt und haben gesagt, Szene hin oder her, egal, wir machen das jetzt. Aber es war nicht so, dass wir gesagt haben, dass uns das egal war. Ne? Uns hat die Kritik und die damit einhergehende Ablehnung der jungen Szene hat uns schon wehgetan.
Ihr wart ja
und dann haben wir mit dem nächsten Album ja auch wieder dafür gearbeitet, dass wir eben nicht nur in dieser Ecke stattfinden. Ja.
Wie war denn das Popstar-Leben für dich, Andi? War das erstmal schön?
Völlig natürlich.
Ja. Selbstverständlich. Nee,
das war schön, aber ich wollte noch hinzufügen, dass dieser Erfolg mit Dida, ja, das war schon in gewisser Weise Absicht. Also die Nummer Dida ist so gestrickt, wie sie gestrickt ist, um das Radio zu knacken. Weil man musste sich vorstellen, die damalige Radiolandschaft war geprägt von der verbrannten Neuen Deutschen Welle. Die wollten alle überhaupt nichts Deutschsprachiges spielen und Rapmusik war zu neu, das wollten sie auch nicht spielen. Also waren wir Doppel-No-Go. Und irgendwas brauchten wir, was dort definitiv stattfinden kann, vielleicht sogar stattfinden muss. Und das war Dida. Insofern war diese Bemühung war von Erfolg gekrönt, viel mehr als wir je dachten. Und dann hat uns das ganze Popstar-Dasein schon erstmal mächtig überrollt.
Überrollt. Und ihr habt dann auch in dieser ersten Erfolgswelle, aber ich glaube, das war schon die Phase, als ihr dann auch mit der nächsten Platte so ein bisschen gegengesteuert habt, auch eine Sendung gehabt auf Premiere. Das ist ja der Vorläufer von Sky. Die vierte Dimension. Ja,
die vierte Dimension hatten wir erstmal hier in Stuttgart auf Stadtradio 107,7 mit Bernie Berntaler.
Das war genau. Eigentlich und Smudo.
Also vielleicht muss man noch dazu sagen, weil also Premiere hat ja verschlüsselt gesendet seinerzeit, aber sie hatten ein unverschlüsseltes Fenster, wo dann eben jeder mit so einem Kabelanschluss sich das angucken konnte. Oliver Kalkofes Matscheibe ist da gelaufen und wir sind da gelaufen mit der vierten Dimension. Wir haben das mit Doro produziert in Wien. Das waren diese Rudi Dolezal und Hannes Rossacher. Mhm. Die Torpedo-Twins haben die mit den Stones und mit Queen und so weiter in Wien die ersten auf dem europäischen Festland
so geil wie Terminal Team.
Ich weiß aber, Hannes Rossacher in dieser Zeit, wo er so hart Drogen genommen hat, dass er gegen später nur noch Spaghetti mit Tomatensauce und lauwarmes Wasser getrunken hatte, wenn wir mit ihm unterwegs gedreht hatten und so. Aber das war eine mega Zeit, haben wir viel in Wien gedreht und ganz viel Stuttgart, wirklich an allen Ecken.
Genau, also nochmal, um es verständlicher zu machen, aus der Radiosendung damals, die wir hier gemacht haben, die vierte Dimension, wurde dann ein revolutionäres TV-Konzept.
Aber wirklich?
Wenn wir jetzt nochmal drauf kommen, du hast gesagt, du hast die Zeit eigentlich genossen, so das Popstar-Sein. Es war ja, also dich, Michi, hat ja so ein bisschen so eine Ära des Unnahbaren am Anfang, jetzt nicht mehr, aber am Anfang umgeben. Manche sagen irgendwie, du hast arrogant gewirkt. Hast du so gewirkt?
Ich war ein arroganter Schnösel, aber nicht aus Schnöselgründen, sondern aus Unsicherheitsgründen. Und es gibt so zwei. Mir war das einfach nicht geheuer, dass einen alle gekannt haben und so. Ich war da stolz drauf, aber ich konnte damit nicht umgehen. Ich dachte, okay, wenn man jetzt berühmt ist und so, dann muss man auch ganz anders leben als vorher und so. Und das hat mich irgendwie durcheinander gebracht und dem habe ich halt so ein bisschen mit Arroganz bin ich dem begegnet, aber einfach aus Unsicherheit, glaube ich. Und das hat echt lange gedauert und ich habe das immer total bewundert, wie Smudo und Thomas, vor allem dann so die Stadt, Thomas immer zu allen gleich hin und so. Und ich dachte, oh Gott, aber die kennst du doch gar nicht. Und das ist, also, und es war wirklich schwierig für mich. Und und ich glaube tatsächlich einfach einer Unsicherheit geschuldet.
Wobei, Thomas, du auch mal gesagt hast, dass das für dich auch eine dunkle Seite hatte. Also du hast gesagt, du hast viel Licht abbekommen, wie heute auch. Aber deine Familie auch Schatten. Inwiefern?
Ja, für die Familie ist das, relativ schlimm, weil du wirst von allen gemocht und überall alles im Netz zu dir. Ich gehe in den Laden rein, werde super bedient, freue mich, komm raus, sag, das waren nette Menschen. Meine Frau, so ein Hals, ist nicht angeguckt worden, ist nicht angesprochen worden, da ist ja einer auf den Fuß getreten, weil er sich, die Leute sind dann sehr fokussiert auf eine Person und vergessen dann zum Beispiel, dass meine liebsten Menschen sind. Mhm. Ja, also wenn du nett zu mir bist, dann bist du vielleicht zu denen auch nett. Da gibt es ganz wenige, die dann alle gleich behandeln. Die meisten sehen nur den Star. Mhm. Und das ist das Licht, auf das auf mich scheint und dahinter ist dann dieser Schatten. Meine Kinder, die machen auch beide Musik, die sagen nicht, dass sie meine Kinder sind.
Ehrlich
nicht? Ja, und das ist auch richtig so. Weil wenn du sagst, ich bin der Sohn von Thomas D., dann bist du nicht mehr du selbst, sondern du bist dann das wird, weißt du, da ist auch wieder dieser Schatten da. Dann hast du so einen berühmten Vater und das setzt sofort andere Ansprüche und Winkel, wie du betrachtet wirst.
Hast du solche Schatten auch?
erlebt? Ich kenne das auch. Es geht mir genauso, auch meiner Familie. Das ist manchmal komisch, auch wenn wir privat irgendwo unterwegs sind und so. Und dann, oder auch mit der Familie. Und da gibt es vielleicht gerade Stress. Die Kleine schreit, die nächstgrößere möchte irgendwas anderes machen. Und dann stellen sie sich einfach mit rein manchmal und sagen, kann ich kurz ein Foto machen? Und ich bin auch noch so doof und sage, ja, gerne.
Bei mir war es anders. Bei mir war es anders mit meinen Töchtern. Tut mir leid, dass ich das erzähle, Poppy. Bei mir war es so, die waren immer für mich mega Ausrede, keine Fotos zu machen, weil ich so, hey, nicht, wenn wir nicht mit den Kindern unterwegs, als sie noch kleiner waren, so. Und die Kinder, doch, doch, Papa. Das hat nicht funktioniert. Aber na klar, das ist, ja, natürlich ist es komisch für die drumherum, ist es immer ein bisschen merkwürdig, wenn man da nicht, also wenn halt dann Papa oder auch irgendwie Freund oder egal wie irgendwie beachtet wird und die anderen nicht so, ist natürlich ein bisschen eine komische Situation.
Nun seid ihr die drei, die vorne stehen, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Du gehörst dazu, selbstverständlich, aber du hast vielleicht auch den Vorteil, nicht immer gleich vorne zu stehen. Hast du weniger dieser Schattenerlebnisse gehabt oder würdest du sagen, das hat sich bei dir durchaus auch ausgewirkt?
Nee, also diese Erlebnisse, also bis auf was Michi gerade erzählt hat, mir geht das genauso. Ne? Ich werde auch erkannt, ich werde auch um Fotos gefragt, die Leute um mich herum werden auch nicht angeguckt, also das ist genau das Gleiche. Vielleicht nicht in ganz der Häufigkeit, aber die Hälfte der Häufigkeit reicht auch schon.
Jetzt ist es ja so, du hast es gesagt, ihr wolltet immer beides. Ja, es gab die da, aber ihr wolltet dann auch zeigen, dass ihr was drauf habt. Das ist euch ja auch immer wieder gelungen. Ne? Lauschgift zum Beispiel also das Album von der Kritik hochgelobt und gleichzeitig Sie ist weg, Nummer 1 Hit. Übrigens, hat auch nicht jeder, oder? Nummer 1 Hit? Ja? Ja, aber immerhin.
Ja, jetzt bitte, du brauchst aber keinen Applaus erzwingen für einen Nummer 1 Hit in 36 Jahren.
Ich dachte immerhin. Auch immer, wir sind so mega Rapstars und dann jetzt lese ich immer so, wie viel hier Capital Bra und so die, mit 17 Nummer 1 Hit. So, wow.
Ja, aber okay, das sind also. Der Fairness halber sei dazu gesagt, und da sind wir viel mehr stolz drauf, unsere Alben waren ziemlich alle auch auf der 1. Ja. Also, und das zeigt ja auch, dass die Fans und die Leute, die uns schätzen und hören, nicht eine Nummer feiern, sondern uns als Band sehen und das Gesamtwerk einer Band, zumindest war es damals noch so, hören wollen. Und das ist eigentlich eine größere Auszeichnung, finde ich, wenn du ein Album ganz oben hast als ein Hit.
Und der, der, ja. Und du hast es ja gesagt, der Erfolg ist euch treu geblieben, was ja jetzt auch dann so wirken könnte, wie euch ist das alles zugeflogen. Aber eigentlich war ja das Gegenteil der Fall. Ihr sagt, es ist immer schwerer geworden, Platten aufzunehmen. Es ist immer mehr, immer aufwendiger, immer aufreibender geworden, so würde ich das interpretieren. Warum eigentlich? Man könnte ja auch denken, jetzt wisst ihr, wie es geht.
Nee, aber Rap ist ja auch anders, würde ich mal sagen, als Rock'n'Roll oder Popmusik. Mehr Sport, es ist mehr Skills, es verändert sich mehr, ne? So ein bisschen so wie Skateboard fahren. So die Leute, die heute Skateboard fahren oder Snowboard fahren, die machen Tricks, die vor 20 Jahren sich niemand jemals vorstellen können. Und so ähnlich ist es auch mit Wortakrobatik, mit wie rappst du, ne? Und das entwickelt sich einfach viel, viel schneller als gesangliche, Gesangsmelodien ändern sich nicht so, wie Rap-Skills sich ändern. Und das plus dann auch diesen, wir machen das jetzt 37 Jahre, ne? Und haben das letzte Album letztes Jahr rausgebracht und da noch mitzuspielen in immer noch eigentlich der relevantesten Jugendkultur, obwohl wir überhaupt gar nicht mehr jugendlich sind und trotzdem uns darzustellen, dass es irgendwie eine Relevanz hat, dass wir uns aber nicht verstellen, dass die Texte nachvollzogen werden können, es aber trotzdem nicht langweilig ist und so. Das ist einfach so, da machen wir uns so einen Hirnwahnsinn. Ne? Also das wird einfach so schwer. Es ist nicht mehr dieses Lockere, wie wir die ersten 3-4 Alben gemacht haben, sondern es ist einfach richtig krasse Arbeit, bis wir auch dann untereinander zufrieden sind.
Also
auch und das so, wird einfach immer, immer schwerer.
Also auch so Selbstzweifel, kann man sagen, dass da immer wieder Selbstzweifel sind. So, sind wir noch gut? Zitieren wir uns nicht selbst? Sind wir noch dran, wie du das sagst?
Ja, also das ist sowieso, es ist ja auch, ne, wir haben es ja auch schon erzählt, ne, um Vorteil auf dem Geschlechtermarkt zu haben, war natürlich Musik eine Band sein, ganz toll. Und allgemein verstehen wir uns schon als kreative Unterhaltungskünstler, glaube ich, weniger als Musiker, sondern als Und die Pionierleistung sozusagen und das Besondere zusammen war eben Hip-Hop-Musik und es ist deutschsprachig, das war irgendwie neu. Aber es ging immer wieder weiter mit anderen Pionierleistungen, zum Beispiel, dass wir uns mit einer Liveband zusammengetan haben und live spielen. Dass wir einen Song aus Abkürzungen machen, dass wir es geschafft haben, mit einer Nummer 1 zu haben oder mit Dida überhaupt einen Popsong. Da haben wir ja auch etwas versucht, was es so vorher nicht gab. Es war nicht so, dass wir ein bekanntes Konzept genommen haben und das dann für uns verwirklicht haben und wir haben mit Dida was komplett Neues gemacht, was es so nicht gab. Und das ist schon schwierig, weil wir uns natürlich immer wieder selbst erfinden wollen, irgendwas Neues machen wollen. Und ich glaube auch, dass es zum Älterwerden dazugehört, festzustellen, dass manche Sachen irgendwann begrenzt sind. Und wir mussten immer mehr ein Team holen, so wie wir eine Band haben, die mit uns auf der Bühne spielt, arbeiten mit verschiedenen Produzenten zusammen. Wir haben Textworkshops mit anderen Textern gemeinsam und schmeißen es so zusammen. Es ist eine richtig große Produktion geworden. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, hier von auf dem letzten Album Longplayer, was hat noch Bestand? Wie viele? 24 Komponisten und Texter sind da drauf.
Was?
Für jeden Scheiß, den wir gemacht haben und jedes Sample, was geklärt wurde und so. Das ist schon echt, das illustriert, was 36 Jahre so eine Arbeit mit einem machen. Aber ich finde auch, wenn man das vergleicht mit Karrieren von Kolleginnen und Kollegen, die manchmal nur so einen Ausschnitt haben und die kommen, dann sind sie 10 Jahre da, vielleicht 15, wenn es riecht, oder 20 und dann hört es irgendwie auf, weil es braucht mehrere Sachen, um das zu fuelen, aber eine ist, dass man ein großes kreatives Team hat und Leute, die einen immer auch so ein bisschen da mitnehmen. Und das kann auch Motivation sein. Also eine Mega-Motivation für uns und ich habe deshalb das ja auch rausgesucht, hier hinter uns sind wir aus dem Prinz Stuttgart. Noch während wir sie es wegproduziert haben, Andis kleiner Bude in der Calver Passage, wo hier alles noch voll steht, die Koffer offen, die Platten überall gestapelt, da haben sie uns besucht, während wir sie es weg unsere erste Nummer 1 Nummer gemacht haben und haben diesen Artikel geschrieben, geschafft, sie haben es geschafft. Endlich Nummer 1, guck, was da steht. Boombastic, Michael Jackson, ein Songname schon die erste. Wer steht da? Die 1, Fanta 4. So, und jetzt, nachdem wir dieses Tor endlich geschossen hatten, ging uns echt auch so ein bisschen die Puste aus. Mit dem Album Lauschgift waren wir sehr etabliert, auch in Hip-Hop-Kreisen. Wir haben Beats gemacht. Es fing dann so an, dass wir da schon erste Müdigkeitsanfälle hatten. Und also ich hatte zum Beispiel gar keinen Bock mehr gehabt. Ich war aber auch eine Langzeitbeziehung, die zu Ende gegangen ist, hat mich wirklich sehr gefrustet. Das war 99, 2 Jahre später, und bin nach Hamburg gezogen.
Wollte ich gerade sagen.
96 bist du nach Hamburg gezogen.
Bitte, 96, genau. Ja.
99 ist das Album, was wir, ich springe ein bisschen rum, wir haben 99 das Album 499 rausgebracht, wo wir dann diesen Eskapismus-Hit mit MFG hatten, wo wir dachten, ey, rappen ist schon uncool, wir machen Abkürzungen. So sehr wollten wir uns trennen von uns. Wir hatten auch ich glaube, in der Zeit habt ihr viel Soloplatten gemacht. Ne? Andi hat auch eine Soloplatte gemacht.
Thomas Music hatten wir natürlich auch.
Und, Michi ist nach Berlin gezogen mit dem Label dann. Bär hatte die Idee gehabt, wir könnten doch vielleicht ein Label machen. Und hat es als Beschäftigungstherapie sozusagen uns auch ein bisschen angedient, nach dem Motto, die zerbricht mir sonst die Band. Und es war aber auch das Alter, wir waren alle so rund 30, kurz davor. Das ist dann schon so der erste Schritt aus der Adoleszenz, sich zu sagen, okay, das habe ich jetzt gemacht, aber ich möchte jetzt nicht in Stuttgart versauern, was bei mir das Ding, ich möchte noch was anderes machen. Alles, was wir gemacht hatten, war immer irgendwie antizipiert und irgendwas mit den Fantas. Und es war so ein eigenes Leben zu haben. Also diese Emanzipation war wichtig. Dann hatten wir also alle, wie in jeder guten Ehe, getrennte Betten. Ne? Lebten in Berlin, Köln, in der Eifel oder in Hamburg. In Westdeutschland kann man kaum weiter auseinanderziehen.
Und, in Gesamtdeutschland.
Nach Dresden ist ja keiner gezogen, zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Aber wir haben Ost-West.
Ich habe gewusst, dass wir darüber noch ins Detail gehen können. Ja. Kurzum.
Warum aber auch Westdeutschland?
Ja, sag mal,
aber wenn du bei diesem Mühsamen bist, ne, und bei dem Schaffensprozess, der ja immer wieder Aufwand ist, so wie ihr das beschreibt, immer wieder mithalten, immer wieder Ideen entwickeln.
Nachdem wir hingen immer in Andi Studio rum. Ne? Also ich habe zum Beispiel hier ein wirklich schönes Bild aus Andi Studio. Ne? Zwei fröhlich lächelnde Produzenten und sein Co-Produzent. So.
Mal wieder ein Hit geschrieben.
Aber ich hab bei dem Album 499 sogar noch viel im
Studio. Da sieht man auch, dass die Hits einem zufliegen.
Ja, so sieht es aus. Wir hatten plötzlich nicht mehr so einen gemeinsamen Raum richtig. Also wenn wir dann noch das Album produzierten, habe ich viel beim Andi einfach auf dem Sofa gepennt da im Studio. Und so einen gemeinsamen Raum, wo wir einfach nur sitzen und rumhängen und uns Sachen einfallen lassen. Das hatten wir früher gehabt im alten Studio, im Basement-Studio in der Tübinger Straße, wo wir vorher aufgenommen hatten. Und auch am Anfang, als wir hier bei Andi aufgenommen hatten. Aber es ging so ein bisschen mit dem Auseinanderziehen, ging es so ein bisschen flöten. Und dann haben wir Henny besucht im Libero. War es doch Libero, ne? Und sie hatte gesagt, ihre Familie hat so eine Hütte in Eck in Vorarlberg in Österreich. Und wir haben gesagt, hey Henny, wir brauchen, genau, wir haben bei den Hotels angerufen, in Pension, also wir sind eine Band, wir machen Hip-Hop-Musik und einer von uns hat Hunde, können wir bei ihnen eine Woche wohnen und uns, wir brauchen auch einen Garten, wo wir Urschreitherapie machen können. Und das kam überhaupt nicht gut an. Und dann hat uns Henny gesagt, hey, wir gehen nach Eck, könnt nach Eck gehen in die Hütte. Das ist ein Eck vor der Hütte. Und dort haben wir tatsächlich, ich glaube, am Ende 4 Alben oder sowas immer auf die Straße gebracht.
Ja, also als Initiationsritus quasi, also als Kick-Off.
Ist es richtig, Thomas?
Da hatte ich noch kein Sixpack.
Dass du mal anderthalb...
Ja, das ist später gewachsen, ich war da ein bisschen hinterher.
Ist es richtig, dass du auch mal anderthalb Jahre gedacht hast, ihr seid getrennt?
Gedacht habe ich das.
Ja? Anderthalb
Wochen. Weil der Smudo und der Michi, als sie in Smudos Flugzeug zu hoch fliegt, nicht so hoch, mein kleiner Freund. Aber die haben es getan, ohne Sauerstoff. Und dann in dieser Höhe kamen sie auf die bescheuerte Idee, wir lösen die Band auf. Das ist das Ende, das letzte Album. Und ich, Depp, hab's
uns geglaubt. Uns ist aber auch Yeah, Yeah, Yeah eingefallen.
1,5 Jahre, ja, hat auch gute Sachen, klar.
Ja.
Und ja, Entschuldigung, will ich auch nicht schlecht reden, aber es war der Moment und das war das letzte Mal, dass ich denen was geglaubt habe. Weil 1,5 Jahre lang gedacht, das ist das Ende. Bis dann der Smudo sagte, als ich ihn da mal drauf angesprochen habe, ich finde das total gemein von dir, dass du so eine persönliche Äußerung, die ich im Kreis meiner Freunde sage, jetzt so gegen mich verwendest. Will you fucking quit the band? Was ist daran persönlich? Aber es war halt dann doch nicht so ernst, Gott sei Dank.
Aber ihr wart ja auch nach außen. Also Fornica war 2007. Da gibt es einen letzten Titel, der heißt Was bleibt? Und da heißt es wörtlich, wir haben lang aneinander gehangen und lassen jetzt los. Leb wohl und wünsch uns Glück. Also ich, als ich das gehört hatte, weiß ich noch, dachte ich, oh, das sieht ja jetzt nicht so gut
aus. Hatte überhaupt nichts mit der Band zu tun.
Hatte schon.
Das war einfach ein Abschiedssong.
Hatte,
man kann doch mal ein Abschiedssong schreiben.
Ja, wir haben immer irgendwelche, wir haben immer schon mit dem Gedanken gerungen, wie geht's weiter und wo kann das enden? Wie sieht denn sowas aus am Ende?
Also ihr habt euch auf jeden Fall immer wieder zusammengefunden, was anderen ja nicht gelingt. Was natürlich auch zu eurem Leben gehört. Ihr habt auch noch andere Projekte. Du bist Dozent, ihr beide seid bei The Voice. Du hast viele Solo-Projekte. Und was wir vielleicht auch noch mal erwähnen sollten, weil es geht ja hier um SWR und Schauspiel. Hier sitzt auch eine SWR-Legende. Mit wie vielen Sendungen sagt die Wahrheit?
750 Sendungen.
No!
Danke schön.
Also, vielleicht sollten wir über eine SWR-Ehrennadel nachdenken.
Oh.
Würdest du sie annehmen?
Ich nehme sie an. Ich habe noch eine bessere Idee. Ich wünsche mir immer, dass ein Platz nach mir benannt wird. Und zwar nicht Smudo, einfach nur Smudo. Weißt du, so wie Stachus in München. Weißt du, nächster Halt, Smudo.
Ja. Finde ich mega. Müssen wir mal gucken. Herr Knifke macht sich Gedanken. Das ist
eine schwierige Diskussion.
Jetzt ist es ja so, wir haben ja den Bogen angefangen, wir waren relativ lang am Anfang, aber jetzt sind wir ja so in der Situation, ihr seid Mitte 50. Du hast mal gesagt, das Altwerden ist kein Spaß. Thomas, warum?
Weiß nicht, ist mir entfallen. Ich bin so alt, kann mir den Scheiß nicht mehr merken, den ich vor 2 Wochen gesagt habe. Ah, oh Mann, im Ernst jetzt.
Oder hast du einmal dieses Interview?
Ich bin 59, ich bin so 2 Jahre älter vielleicht oder ein.
Also, was diese ganze Lügerei mit dem Alter, das Tolle ist, man wird weiser oder Quatsch. Du vergisst alles, die Kraft lässt nach. Es ist nicht mehr so, dass ich ins Studio gehe, erstmal pumpen, nein, ich dehne mich jetzt vorher und pumpe überhaupt nicht mehr, weil ich nach dem Dehnen schon am Arsch bin. Also nur so Geschichten von, das alles, alt werden ist kein Spaß. Das ist nichts für schwache Gemüter. Das muss man, die Alten, die sind zäh. Wer alt ist, der weiß das. Da stehst du, mein Vater hat gesagt, wenn ich morgens aufwache und mir tut nichts weh, dann bin ich tot. Weißt du, da denkst du noch bis zum Schlusssatz, denkst, jetzt kommt noch der Gute, es wird ein guter Tag. Nein, es gibt diese Tage nicht. Ja. Aua, hier, oh mein Gott, jetzt habe ich es in der Schulter. Seit Wochen habe ich es in der Schulter. Was ist los mit dir?
Es ist die scheiß Dehnerei, Alter.
Aber ich muss halt ausräumen. Nein, also es ist einfach, man merkt, es ist eine andere Phase des Lebens. Die Sturm- und Drangzeit, die Saufen ohne Kater und so Zeug oder durchmachen, um Gottes Willen. Ich habe einmal durchgemacht und saß am nächsten Tag in meinem Friseursalon. War nicht meiner, aber ich habe da gearbeitet. Und habe dann, während ich die Kundin föhn, gemerkt, wie der Ton weggeht. Und ich quasi wach einschlafe. Ist der Ton weg? Und da hat das Bild so hier. Oh Gott. Aber es ging. Aber durchgezogen. Scheiße.
Ich auch. Ich war wirklich das ein oder andere Mal beim Eisenhaller ohne Schlaf. Oder mit ein, zwei Stunden. Und ging.
Es ging.
Aber das hat natürlich auch mit dem Metallgewerbe zu tun. Da geht's um.
Aber es ist einfach, naja.
Ich meine, manche Botoxen ja auch. Ich glaube, Michi, du hast auch mal an der Stirn.
Oh, jetzt aber. Was ist denn jetzt los?
Was?
Das hat dir der Teufel gesagt! Ich würde ja jetzt zornig gucken, aber ich kann nicht.
Ich wollte nur nach der Erfahrung fragen.
Aber
ich
Mats, guck mal, der Mann.
Wie ihr seht, ich habe wieder damit aufgehört.
Wieder aufgehört. Ja. Ist, weil wir können eh nichts tun, oder?
Nee, es kommt, aber wie es kommt. Ist schon ganz geil, auch mal so eine glatte Stirn. Aber dann heißt es immer, ach Quatsch, ey, komm, richtiger Mann, der muss auch Falten haben und so. Yeah.
Ich meine, die andere Seite ist ja, dass man in dem Alter auch existenziellen Themen etwas näher ist. Und jetzt mal wirklich ernsthaft zu werden. Thomas, du hast im letzten Jahr, 20 Jahre nach dem Tsunami, berichtet darüber, dass du mit deiner Frau und deiner damals anderthalb Jahre alten Tochter so gerade überlebt hast. Wie sehr es auch einem Wunder gleichkam, dass du überlebt hast, obwohl ihr von den Fluten weggerissen wurdet. Ich glaube, es gab auch einen Zeitraum, bei dem ihr wusstet, es gab den Tsunami, aber nicht wusstet, was ist mit Thomas. Du nickst, Andi, wie hast du diesen Zeitraum in Erinnerung?
Ja, also wir haben uns natürlich angerufen und waren halt bestürzt. Ja. Mehr konnten wir auch nicht tun. Ich weiß nicht, wann uns die Nachricht dann erreicht hat von dir.
Ich weiß noch, dass mich eine Nachricht erreicht hat.
Das war überhaupt das Geilste.
Wir waren in Vietnam, auch da sind in Vietnam. Und dann habe ich irgendwie eine Nachricht gekriegt. Ich bin am Leben, Thomas. Und in Vietnam war es aber so an dem Tag, da schien es überhaupt niemand interessiert zu haben. Also wir wussten überhaupt nichts von einem Tsunami.
Und der Michi kriegt so, diese kryptische, ich bin auch am Leben.
Ja, und ich dachte, das ist wieder so ein Kriegerding.
Ich hatte nur seine Nummer
im Kopf. Ich bin am Leben. Und ich sagte, ja, wir das sind alle am Leben.
Ja, weil die einzige Nummer, die ich hatte. Weißt du, warum? Weil er in so einem Goa-Ding war. Also, ja, ich bin am Leben.
Und ich habe es
niemand, und er hat mir das geschickt, in der Hoffnung, dass ich allen Bescheid sage.
Genau, ich hätte mich auch mal ein bisschen besser ausdrücken können, sorry. Ich hätte mal mehr schreiben sollen, aber ich dachte, das reicht. Ich hätte noch sagen, sag's allen, weil meine Eltern, und wusste ja keiner.
Das hätte auch nichts gefragt.
Die beiden waren ja im Urlaub, die haben das gleich mitbekommen. Ich war voll da und man hat es mitbekommen. Wir haben uns alle unterhalten mit Papa, mit Thomas, seinem Papa, mit Parago, der dann noch bei dir überall im Büro geguckt hatte, rauszufinden, wo ihr hingeflogen seid, weil das wusste keiner genau. Und dann hat er gesagt, hier, ach, die sind in Khao Lak. Und dann an dem Abend kommt dann in Khao Lak, jetzt im schlimmsten Mist, wir haben noch gar keine Nachricht von denen. Ich habe zwei Nächte durchgemacht, wir haben alle, waren fix und fertig, haben geheult. Ich hatte eigentlich meine Flugprüfung hätte ich haben müssen an dem Tag, deswegen weiß ich noch ganz genau, wann das war. Und konnte dann saß ich am Fliegerhaus, am Rumtelefon, alles war fix und fertig, war eh Kackwetter. Da ist ganz recht, dass das heute wegen Wettergründen ausfällt. Hab dann zwei Nächte nicht geschlafen und dann ruft mich nachts Thomas, sein Papa, an und sagte, er hat überlebt. Das war scheiße.
Jo. Wie hat dich das verändert, das Erlebnis?
Also, es ist nicht einfach, das zu erklären, weil ja so viel Tod und Leid war. Aber persönlich, weil ich hatte eine Nahtoderfahrung, ich war so lange unter Wasser, dass ich mir auch klar gemacht habe, dass es das jetzt gewesen sein könnte. Und ich fand es auch nicht besonders schlimm, weil wenn du Depp soffen auf die Straße fällst und wirst überfahren, dann bist du blöd. Aber in dieser Situation nicht zu sterben, ist sehr außergewöhnlich. Also ist es auch okay, jetzt zu sterben. Wir müssen alle sterben, haben uns nichts vor. Da hat aber ein Teil von mir gesagt, ja, aber warte mal, das ist ja überhaupt kein Höhepunkt am Start, weißt du? Die Band ist nicht... Ich finde, wir sind noch nicht fertig. Wir haben diese Geschichte nicht erzählt, wir hatten live und direkt, wir haben eine Tour vor der Tür gehabt. Es macht für mich logisch keinen Sinn, wenn das Leben eine zufällige Aneinanderreihung von Zufällen ist, dann okay. Aber wenn das Leben irgendeine Art von Sinn, ein Auftrag, wenn ich irgendwie aus dem Grund hier bin, dann fällt mir das schwer, jetzt zu glauben, dass das das Ende ist. Und es war nicht mein Ende. Und das war die Bestätigung für mich persönlich, dass das nicht, was wir hier erleben, zufällig ist, sondern dass jede Seele eine Reise hat, die natürlich irgendwann in diesem Leben endet. Und wahrscheinlich ohne den Höhepunkt, wo man sagt, okay, jetzt, da ist Finale. Irgendwann sterben wir halt, okay. Aber das war nicht meine Zeit.
Wow, man könnte sagen, und ich meine, es ist nicht witzig, obwohl es witzig ist, das ist im Prinzip, das ist dein Belushi-Moment von Blues Brothers, wo es heißt, ich muss die Band nochmal zusammenbringen, sozusagen. Den Sinn in der Band direkt quasi an einem Gruß vom Jenseits an dieser Stelle empfangen hast. Ich überlege die ganze Zeit, was für ein Bild ich dazu zeigen könnte. Ich finde nichts.
Gibt nichts. Ich finde, wir könnten erstmal danken dafür, dass ihr euch wirklich so offen äußert hier zu euch und eurem Leben. Naja, das mit dem Botox hast du gewonnen. Wenn es jetzt noch eine Sache, wenn wir jetzt bei eurer Lebensphase sind, bevor wir dann nach vorne gucken. Ich meine, Grönemeyer spricht auch für viele, aber der ist über 10 Jahre älter. Sprecht ihr vielleicht für eine Generation eben jetzt der 45- bis 55-Jährigen?
Also, das war schon so ein bisschen das Anliegen des letzten Albums, ne? Longplayer. Dass wir haben gesagt, deswegen ist es ja schon das, schon ein bisschen egozentrische Platte, wie halt auch Rap-Platten so sind, aber wir dachten schon, wir sprechen vielleicht unserer Generation damit so ein bisschen aus der Seele. Und das ist, ich hoffe, dass das so ist. Und wir haben sehr viel Response gekriegt, dass sagen, ey, das ist ja Wahnsinn, mir geht's genauso und so. Und das ist ja das, was wir immer versucht haben. Ob wir jetzt in unseren 20ern noch waren, in den 30ern, wir haben immer versucht, durch Geschichten von uns oder das, was wir sagen, auch anderen Leuten aus der Seele zu sprechen. Und ich denke, also das wäre toll, wenn es so ist, weil, wie du sagst, die großen Sprachrohre, Westernhagen, Grönemeyer, Lindenberg und so, sind halt alle jetzt wirklich deutlich älter. Ich finde schon ein bisschen, dass wir vielleicht diese Position einnehmen dürfen. Und ja, aber das ist nicht an uns zu sagen, ob das so ist. Es war auf jeden Fall unser Anliegen.
Jetzt sind wir im Heute. Du hast die neue Platte angesprochen. Wir haben eure Lebenssituation angesprochen. Die Reise hat begonnen mit dem MS-20 in eurem Kinderzimmer. Jetzt sind wir beim Hier und Jetzt. Und ich habe ja am Anfang gesagt, ihr wollt uns etwas verraten über eure Zukunftsplanung. Der letzte Bus, ich interpretiere das, ist die letzte Tour.
Yes, sir. Ja, wir haben uns entschieden, tatsächlich nur noch einmal auf Tour zu gehen. Dafür ein bisschen länger. Es fängt Ende nächsten Jahres an, im Dezember. Soll sich dann bis 28 ziehen, natürlich nicht am Stück, sondern in Etappen. Aber es wird das letzte Mal sein, dass wir so in diesem Zirkus, diesem Tourzirkus unterwegs sein werden.
Warum? Ich glaube, das fragen sich viele. Warum habt ihr jetzt so entschieden?
Also, es ist anstrengend, Konzerte zu geben, back to back, 3-4 Stück am Stück und dann einen Tag Pause mit dem Bus unterwegs zu sein, die eigene Bühne dabei zu haben, dieser ganze riesen Aufriss, den wir immer machen, eigentlich, wenn wir eine neue Platte haben, wir hatten vom Altwerden, unsere Shows sind keine Rockshows, wo der Typ hier die Finger bewegt.
Weil Springsteen ist 76.
Aber der hat wesentlich weniger körperlichen Einsatz. Bei uns ist das, die Scheiße bringt uns jeden Abend an die Grenze. Und das soll's auch. Dafür sind wir da. Und da macht ihr mit und wir zusammen reißen die Bude ab.
Und wir wollen halt auch, ne, wir wollen jetzt nicht, wir wollen sozusagen diese Legacy auch so halten, wie sie ist. Wir wollen jetzt uns nicht verändern und sagen, okay, komm, dann machen wir jetzt Shows nur noch im Sitzen oder so.
Ja, ne.
Sondern ich denke, dass wir bis 28, 29 immer noch die Scheiße rocken, noch hüpfen und immer noch, aber dann ist ja auch irgendwann mal, ne? Dann denken wir, dann ist dieses Kapitel der Fantastischen Vier auch zu Ende.
Ich finde, man muss sich mit dem Gedanken, wir müssen uns mit dem Gedanken beschäftigen, dass es wirklich so ist, weil Hip-Hop U60, es ist sicher auch Wir sind die erste Band, scheint mir, die diese Frage irgendwie für sich beantworten möchte. Ne? Wie alt kann man überhaupt werden bei sowas? Und ich glaube schon, dass es da Grenzen gibt und ich glaube schon, dass wir uns da in einem gelben Bereich befinden. Deswegen passt Geld ganz gut, finde ich auch.
Von der gelbe
Bereich ist viel größer, der Vorsichtsbereich, vor dem roten Bereich.
Wie ist das für dich, Andi, diese Vorstellung?
Ja, das ist schon richtig, ne? dass wir so denken. Ich meine, diese Tour, die wird sehr ausgedehnt sein. Hier steht 26 bis 28. Wir starten, ich glaube, im Dezember 26.
Ja, wir spielen jetzt bis Dezember.
Und dann im Januar 6. weiter, schon genau. mal direkt. Also es wird einmal ein großer Tourblock. Dann weiß ich die weitere Planung nicht auswendig.
Wir spielen bis Dezember 26 jetzt erstmal nicht mehr.
Außer vor Weihnachten.
Also, ja, okay. Alle Jahre Dida ist natürlich gesetzt, aber dann nächstes Jahr während des ganzen Jahres spielen wir nicht mehr. Und und dann haben wir uns entschieden. Okay, wir haben lange drüber geredet. Ne? Wir haben gesagt, wir wollen nicht unser Karriereende aus einer Mischung von Abschiedstour und Comeback-Tour machen, sondern wenn wir das announcen, dann wird es auch die letzte Tour sein.
Also nicht so Howard Carpenter.
Aber wir haben gesagt, es ist schöner, auch wenn man sowas als Ende setzt, dann auch fulminant und nicht so auströpfeln lassen. Und deswegen announcen wir das jetzt.
Aber jetzt hast du sehr oft Ende gesagt. Ich glaube, hier sitzen sehr viele Fanta-Fans, das hat man gespürt. Ist das jetzt der Anfang vom Ende oder der Beginn eines neuen Kapitels?
Anfang vom Ende
hat sich Unterschied.
Trifft wahrscheinlich ganz
das Kapitel
gut.
Heißt Ende und ist der Anfang davon.
Ja.
Also.
Aber bei dem Neubeginn wären noch Ufer, die man noch gar nicht kennt, aber die man vielleicht noch in den Blick nehmen will. Bei dem Anfang vom Ende ist der Schlusspunkt.
Ja, jetzt willst du jetzt wieder was rauskitzeln. Keine Ahnung, ob wir mit 70 dann nochmal sagen, jetzt in Jazzclubs und bis dahin haben wir auch Instrumente gelernt und dann in Theatern sitzen. Ja, vielleicht kann das alles sein, aber das
die
ist ja
richtige Tour.
Das ist ja dieses Ding in diesen Riesenhallen mit 12 Bussen
das,
unterwegs, mit 8 Trucks,
machen,
mit diesen ganzen Dingen. Das wird das letzte Mal sein.
Ja, das, was wir bisher immer gemacht haben, machen wir jetzt das letzte Mal. Ich meine, woher sonst
denn? Wir lösen uns nicht auf. Wir können uns gar nicht auf. Wir sind so lange zusammen.
Das wollte ich doch hören. Da wollte ich drauf hinaus.
Das ist ja, ey, wir sind ja eigentlich, wenn man unsere Leben betrachtet, sind wir die längste Familie sozusagen, ne? Die Familie, aus der wir stammen, mit denen waren wir nicht so lange zusammen, weil wir irgendwann 18, 20 weg. Die Familie, die wir gegründet haben, sind auch noch keine 20 Jahre alt und wir sind jetzt 37 Jahre zusammen, wir können uns nie mehr auflösen. Ne? Wir sind so eine Symbiose, aber wir müssen erkennen, wie wir uns darstellen wollen und wie nicht. Und das ist das Kapitel, das man von den Fantastischen Vier kennt. Das hören wir mit dieser Tournee auf.
Ist das schon so ein bisschen stolz auch auf das, auf diese 7?
Ja.
Ich meine, wenn ich so höre, es gibt auch im Alltag manche Leute, die sagen, oh, ey, es könnte auch alles so einfach sein. Und dann sagt der andere, ist es aber nicht.
Ja.
Also es gibt so Dinge, ihr seid ja quasi in der Alltagskultur, es haben ganz viele hier persönliche Erinnerungen an Konzerte, an Platten und so, hinterlässt das bei euch irgendwie Genugtuung, Stolz oder wie ist das, wenn ihr auf die 37 Jahre schaut?
Also natürlich, ist ein falsches Wort.
Ich
aber
bin
stolz?
Schon sehr stolz auf das,
stolz,
was wir gemacht
dankbar.
Haben.
Ja. Mhm. Sehr geehrt fühlt man sich, aber es sind auch Blut, Schweiß und Tränen in den Platten. Wir kämpfen dafür mit jeder Platte, dass das auch irgendwie für uns selbst zu rechtfertigen und sagen, ja, wir haben auch was, wir schaffen da was, was irgendwie, worauf wir stolz sind. Und
ja.
Und dann hast du so Momente, wo du plötzlich diese Idee hast, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Und tatsächlich ohne eine Melodie drin, einen Hook geschaffen hast, der so prägt. Also das ist wirklich, das sind die großen Würfe. MFG ist ein, ich meine, MFG. Du machst eine Schublade auf, da steht der Song mit Abkürzungen und da liegt genau ein Song drin. Der heißt MFG und dann geht die Schublade zu und die ist voll. Weil wenn jetzt jemand einen Song macht mit Abkürzung, werden alle, kann man sagen, ja, ja, jetzt haben wir die Fantas schon. Das ist the one in a million. Sowas kenne ich, ich kenne das nicht, dass es irgendwie, dass uns oder irgendjemand anders sowas geglückt ist, mit einem Song ein Genre zu eröffnen und wieder zu schließen. Also wir sind schon stolz auf solche Dinger. Das ist schon wirklich, aber es sind halt auch 37 Jahre, in denen dann so Momente entstanden sind, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Und ich war ja immer total gegen Bandende und dem Ganzen. Ich bin ja da total
treue Socke. Ja, es liegt ja auch mega schwer. Also es ist ja nicht schön. Ne? Also,
nee.
Es geht auch nicht ewig. Ich meine,
ja. Aber es ist ja auch kein Bandende. Das hat der Michi gerade selber gesagt. Ihr habt es alle gehört. Die Band bleibt eine Band. Aber dieses Live-Programm, das wird jetzt noch einmal richtig der finale Abriss.
Und weißt du, geil, was uns alles einfällt?
Ich möchte natürlich
als kleine Geschichte zum Schluss, bevor wir dann diesen anschließen, mehr eine positive Note. Was wir alle schon gemacht haben hier, wenn ich hier die Bilder, die ich jetzt gar nicht gezeigt habe, keine Ahnung, wir haben zur Wiedervereinigung gespielt, beispielsweise mal, und haben da vorher in Berlin geübt, und vorher hat sich Alexander Gerst, unser Mann im All, aus seinem Satelliten, aus seiner Raumstation zu uns per Satellit schalten lassen, um uns an seinem Trimgerät in der Raumstation zu zeigen, wie er dazu Troy hört. So. Und dachte ich, ey, wow, das ist auch ein epischer Moment. Keine Ahnung. Sowas beispielsweise. Oder wer sich alles mit uns hat schon fotografieren lassen, von Harry Belafonte, die Klitschkos und so weiter. Hey, wisst ihr was? Die Fantas mögen vielleicht mal aufhören, ihre großen Touren zu machen oder sowas. Aber sie werden mir nicht aufhören, witzig zu sein. Und mein großer Traum ist, ich sage euch das jetzt. wir haben gesessen beim letzten Album, waren auch nebenher auch ein bisschen auf Festivaltour und saßen eines Morgens am Frühstückstisch gemeinsam. Und dahinter war so ein NTV, 24-Stunden-Nachrichtenkanal, der stumm lief. Und da war James Cameron zu sehen, der als Interview-U-Boot-Experte. Er war als U-Boot-Experte geladen. Weil er U-Boot-Experte ist, und zwar ist er dieses U-Boot implodiert, als das Titanic getaucht ist. Dieser tragische Unfall. Und dazu wurde Cameron befragt. Der ja übrigens U-Boot-Experte war und deshalb Titanic gedreht hat. Nicht andersrum.
Okay.
Er hat sogar einen Rekord gemacht. Er hat den zweifach diesen Rekord gemacht. Er ist Marianengraben runtergetaucht. Das ist die tiefste Stelle des Planeten. Und mit der kleinstmöglichen Crew, zu dritt waren die insgesamt. Diesen Rekord. Und der hat gesagt, das U-Boot war scheiße. So mit dem, dass der Unfall war. Und dachte ich, wow, James Cameron, der ist, und dann sitzen wir am Tisch und sagen, ja, der ist runter zum Marianengraben, das ist die tiefste Stelle der Welt. Und dann habe ich mich versprochen und sage, Marihuana-Graben. Und Michi sagt, das ist die breiteste Stelle der Welt. Alter, und wir mussten so ablachen. Wir mussten so hammer ablachen. Das haben wir ja gerade. Ich habe mal davon erzählt, dass ich 750 Sendungen, also nicht ganz, aber wir haben 750 Sendungen, sagt die Wahrheit gemeint. Ich glaube, bei 650 war ich dabei oder bei 700 oder so. Und da lernen wir mit den verschiedensten Leute kennen. Da habe ich jemanden kennengelernt, die kartografieren, das ist so ein Weltprojekt, das geht hunderte von Jahren. Die machen einen Google Maps mit dem Meeresboden. Und die haben so ein spezielles Gerät gekauft, so nah, und das bauen sie an Schiffe dran, um das alles zu kartografieren. Und der, da habe ich auch diesen Marihuana-Grabenwitz gebracht, da habe ich ihn gefragt, wenn er da was findet und das Bergspitze oder sowas, dann kann er ihm einen eigenen Namen geben. Ja, so ist das. Hat er auch schon gemacht. Und ihn habe ich gebeten, dass wenn er mal eine sehr breite Stelle findet, dass ich das sehr schön finde, wenn er die Marihuana-Graben nennen würde. Und er hat es mir die Hand versprochen. Ja,
das Geilste. Dass,
wenn wir mal nicht mehr sind, Leute, den Marihuana-Graben,
der wird bleiben.
Der bleibt.
Ich meine, was soll's noch für bessere Schlussworte geben? Und lassen das einfach so stehen.
Doch unsere Taten, das, was wir erschaffen haben, das bleibt. Das, was wir weitergeben, ist, was unser Leben beschreibt. Und darum frage ich mich, was mache ich aus meiner Lebenszeit? Was werde ich hinterlassen? Und was wird mehr, wenn man's teilt? An was wird man sich erinnern, wenn ich nicht mehr bin? Und macht das, was mir wichtig ist, auch wirklich Sinn? Ich weiß, mein Schaffen sollte anderen helfen, sich zu befreien, fremde Welten zu ein und jeden Menschen zu heilen, um sich dann selbst zu erkennen, als Geschenk an die Welt, sich nicht länger zu trennen und sein eigenes Selbst als ein Wunder zu sehen, als ein Weg in die Freiheit, für immer verbunden mit jedem Wesen in Einheit.
Focus not on what you learn as a child, for in youth you cannot comprehend the life, but the more you question the more